Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und einer neuen Halbzeit mit. Heute haben wir zu Gast Sascha Schmidt, ein Zukunftsforscher zum Thema Sport von der Otto Beisheim School of Management. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, Sascha.
Ja, völlig korrekt. Schönen guten Tag.
Bei unserer Halbzeit laden wir ja Personen ein, für alle, die noch nicht zugehört haben, laden wir Personen ein, die irgendwo irgendetwas mit Fußball zu tun haben, und dann sprechen wir eine Halbzeit, also 45 Minuten lang, über genau dieses Thema, das die Person am meisten bewegt oder die Expertise mitbringt. Und Sascha, Zukunftsforscher, habe ich schon gesagt, vielleicht kannst du dich einmal noch ganz kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt eigentlich machst.
Ja, vielen Dank. Erstmal schönen Dank für die Einladung in den Gegenpressing-Podcast. Ja, also ich treibe mein Unwesen hier in Düsseldorf, bin, wie du sagst, bei der WHU, Otto Beisheim School of Management. Wir sind eine reine Business School und ich darf hier den Lehrstuhl für Sport und Management vertreten und beschäftige mich im Wesentlichen mit der Zukunft des Sports und wie Technologien den Athleten, den Sportkonsumenten und Fan, aber auch das Management in der Zukunft verändern werden.
Das hört sich sehr, sehr spannend an. Deshalb haben wir dich auch sehr gern eingeladen und haben einige Fragen im Gepäck, weil das Thema natürlich ja sehr, sehr groß ist. Zukunft ist ein sehr großes Feld. Vielleicht vorab, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, wir haben ja eine einzige Kategorie in diesem Format und das ist, dass es keine dummen Fragen gibt, außer die eine, die es bei deinem Thema ist. Was ist denn so eine Frage, die du immer wieder hörst?
Ja, also immer wieder weiß ich gar nicht, aber eine besonders blöde ist die Frage nach der Glaskugel. Ja, also ob wir irgendeine Glaskugel haben oder irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten, um die Zukunft vorherzusagen. Die muss ich dann leider enttäuschen, das haben wir nicht. Wir legen auch keine Karten oder sowas, sondern wir versuchen, möglichst wissenschaftlich valide Zukunftsbilder zu entwickeln. Und ja, das ganz ohne Glaskugel.
Ah, Mist. Ich wollte fragen, wie es heute Abend ausgeht beim Champions-League-Halbfinale, aber dann ist das ja auch vom Tisch.
Ja, es wird ein gerechtes Ergebnis werden.
So viel kann man schon mal sagen. Ja, und der Bessere soll natürlich gewinnen.
Ja, mal gucken, das weiß ich nicht.
Schlägt denn dein Herz für irgendeinen Fußballverein?
Nicht nur für einen, sondern für mehrere. Also ich bin am Rande des Ruhrgebiets aufgewachsen. Da muss man sich eigentlich so zwischen Schwarz-Gelb und Blau-Weiß entscheiden. Also die meisten in der Schule. Und damals hatte ich aber eher eine Tendenz Richtung Süden Deutschlands. Und aber im Laufe der Jahre, wo ich auch mit einigen Clubs zusammenarbeiten durfte, habe ich jetzt nicht mal so den einen Club. Also im Moment schlägt mein Herz hier lokalpatriotisch für Fortuna Düsseldorf, die ja eine sehr schöne Entwicklung nehmen und auch sehr innovativ sind. Und da mein jüngster Sohn ja auf dem Weg zum Fortuna Ultra ist, bin ich da relativ eng dran.
Da sind ja schon einige Verstrickungen ins heutige Thema drin. Wie bist du denn mit Fußball sozialisiert worden? So klassisch Bolzplatz, Verein gespielt, wie war das bei dir?
Das war wirklich klassisch Bolzplatz. Also ich war eigentlich Tennisspieler, habe aber ziemlich viel gekickt. So mit roten Aschenbeinen nach Hause gekommen regelmäßig. Und dann so Schulmannschaft und sowas. Also Fußball war natürlich ein Riesenthema bei allen in der Klasse. Meine Mutter ist bekennender Dortmund-Fan, mein Vater Schalker, also schon nicht ganz unproblematisch aufgewachsen. Ne?
Das ist familiär schwierig.
Da will man bei den Geburtstagen auch nicht immer dabei sein. Gut, Wie forscht man denn eigentlich zur Zukunft des Sports oder jetzt in unserem Fall konkret Fußball? Wie geht man da vor? Wo setzt man an? Macht man Hypothesen? Wie wählt man Themen aus, zu denen man forscht? Wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich gibt es zwei Wege, um Zukunftsforschung zu betreiben. Der eine ist, man schaut zurück in die Vergangenheit und wertet historische Daten aus, um dann eine Interpolation zu machen. Also man schreibt dann Entwicklungen, die man in den Daten gefunden hat, auf die Zukunft weiter und entwickelt daraus Szenarien. Das ist so der eine Weg. Der war früher auch eigentlich relativ gut, als wir noch in relativ stabilen Verhältnissen gelebt haben. Da aber mehr und mehr ganz unerwartete Brüche und Disruptionen gekommen sind, ist es eigentlich nicht besonders hilfreich, in die Vergangenheit zu schauen oder in den Rückspiegel zu schauen, um die Zukunft zu beschreiben. Deswegen gehen wir eigentlich einen anderen Weg, und das ist der zweite. Das ist der, in dem du Expertenmeinungen aggregierst und Experten sogenannte Projektionen vorlegst, wie die Zukunft aussehen könnte. Und dann aus einem Dialog, und wir nutzen dafür ein Online-Tool, man auch Meinungsbildung quantitativ erfassen kann. Und daraus lassen sich dann so die wissenschaftlich validesten Zukunftsszenarien ableiten. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Voll, ja. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe als Antwort auf die Frage, aber ich finde es spannend, dass das Zukunftsfragen ja dann doch relativ herkömmlich geklärt werden, sage ich mal, ja, in Gesprächen, im Informationsaustausch zwischen verschiedenen Personen, die dann, ja, ich sag's mal ganz naiv, brainstormen, wie sowas sich dann ausgestalten kann aufgrund von einem, ja, von einer bestimmten Idee, die man dann diskutiert.
Okay, aber das soll jetzt nicht so klingen, man geht in den Raum, labert ein bisschen rum und daraus entsteht dann die Zukunft, sondern das ist schon auch eine Methodik, also es nennt sich Delphi-Methodik, die in der Tat sogar auf das Orakel von Delphi zurückgeht. Und dort nimmst du Zukunftsprojektionen und lässt dann die Experten das bewerten, nach Eintrittswahrscheinlichkeit, Wünschbarkeit und der Einfluss, den es ausübt, wenn es eintritt. Und so kannst du eben auch dich quantitativ dann der Zukunft nähern. Und das ist dann also nicht nur eine bunte Diskussion, die dann irgendjemand mal zusammenfasst.
Nein, also ich wollte damit das nicht banalisieren die Ehrenhaftigkeit der Frage stellen. Mir ging es eher so darum, dass wenn man sich jetzt als kompletter Laie, wenn man sich Zukunftsfragen vorstellt, wie die besprochen werden, da kommen wahrscheinlich bei vielen gleich so Schlagwörter wie KI und ChatGPT und was es dann alles gibt, also dass man dass so auch zukunftsträchtige Elemente da in der Erarbeitung eine Rolle spielen. Aber es ist ja fast schon beruhigend, dass der Mensch das ja immer noch selber denken kann.
Ja, das stimmt. Wobei die KI wird ja immer besser. Und was wir im Moment derzeit wirklich anschauen ist, wie groß der Unterschied zwischen einem Panel von Menschen und deren Zukunftsprojektionsbeurteilung ist und einem Large Language Model wie ChatGPT. Und der wesentliche Unterschied besteht gar nicht so in der Kreativität, ja, die man jetzt so erwartet hätte, sondern mehr darin, dass Menschen in ihrer Wahrnehmung stark beeinflusst sind oder voreingenommen sind, was die Maschine nicht ist. Und das hat dann, ja, also daraus entstehen unterschiedliche Zukunftseinschätzungen, aber es ist zu erwarten, dass sich das auch immer mehr annähert.
Gibt es da denn dann schon belastbare Ergebnisse, was die Eintrittswahrscheinlichkeit oder also ob dann Sachen auch wirklich eingetreten sind, die man so projiziert hat, sowohl Mensch als auch Maschine?
Ja, also das haben wir jetzt noch nicht auf Eintrittswahrscheinlichkeit untersucht, weil da müssen ja auch immer ein paar Jahre ins Land gehen, ja, um wirklich dann zurückblicken zu können, zu schauen, okay, das, was man vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren oder so gesagt hat, also da haben wir schlicht und einfach noch gar nicht den Zeithorizont zur Verfügung. Aber letzten Endes geht es uns auch gar nicht so sehr um die Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern es geht uns vielmehr darum, sich mit der Zukunft heute auseinanderzusetzen, um zukunftsfähig zu werden.
Aber habt ihr für eure Prognosen, die ihr aufstellt oder eure Thesen, also denkt ihr da einen Zeithorizont mit, wann was eintreten soll?
Ja, absolut. Also du nimmst so in der Regel also jetzt einen Zeitraum von weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Jahren ungefähr. Das ist so das eigentlich so das typische Zeitfenster, was man mit so Delphi-Studien einfängt.
Ihr habt bei euch am Institut vor 2, 3 Jahren, meine ich, zwei große Trends identifiziert bzw. klassifiziert, wie die Zukunft des Sports aussehen kann. Das eine ist das ganze Feld Individualisierung, sowohl für Athletinnen und Athleten, Fans, aber auch Verbände und neue Technologien. Vielleicht, wenn wir da bei der Individualisierung mal anfangen, gibt es denn da oder was sind denn Bereiche, die wir als Nichtforschende heute schon spüren, wo diese Individualisierung immer mehr sich durchschlägt?
Ja, das ist im Grunde genommen relativ einfach. Ich glaube, es kennt auch jeder, ne? So dieses Bedürfnis danach, auch individueller zu konsumieren. Ja, du willst deine eigenen Sneaker haben, ne? Die keiner so hat, also mit Verzierungen und in einer Ausgestaltung, die sozusagen einzigartig ist. Oder du gehst dann ins Fitnessstudio, wenn du Zeit hast und kannst und wenn es nachts um 4 ist. Ja. Oder du möchtest Mahlzeiten einnehmen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das Ganze natürlich auch in elektronischen Medien. Ne? Du möchtest ja nur Werbung anschauen, die dich interessiert oder mit Leuten zu tun haben, auf der Dating-App, die auch wirklich zu dir passen. Also diese Individualisierung findet eigentlich in allen Lebensbereichen schon statt.
Wenn man das mal, also mir ist bei dem Thema gleich, was auch Verbände angeht, gleich in den Kopf gekommen, wenn man jetzt gesellschaftlich ein bisschen denkt, auch das Thema Ehrenamt, weil steht der ganze Themenkomplex Ehrenamt dieser Individualisierung nicht eigentlich so ein bisschen entgegen? Oder anders gefragt, also, kann das sein, dass das auch damit zusammenhängt, dass es immer weniger Menschen gibt, die Ehrenämter bekleiden wollen?
Ja, also das ist natürlich ein komplexes Wirkungsverhältnis, aber in der Tat, wir sehen ja, dass so ein Individualisierungsbedürfnis in der Gesellschaft ist, dass Menschen sich gerne auf sich zurückziehen oder auch Sportarten suchen, wie weiß ich, Yoga, Pilates und so, wo du primär mal dich um dich selber kümmerst. Und natürlich leiden unter so einem Trend auch eher die gesellschaftlichen Aktivitäten. Und Ehrenamt könnte in der Tat etwas sein, was das einschließt. Ich würde jetzt nur nicht so monokausal sagen, weil die Leute individueller eingestellt sind, dass sie deshalb kein Ehrenamt mehr wahrnehmen wollen. Ich glaube, das gilt auch nicht nur fürs Ehrenamt, ne, sondern also viele Dinge, die sonst eigentlich traditionell durch eine Gemeinschaft geprägt sind, wo man aber natürlich auch Kompromisse machen muss und diese Gemeinschaft sich nicht immer nach der eigenen Nase richtet.
Gerade beim Thema, wie konsumiere ich beispielsweise Fußball? Das steht ja so ein bisschen dem Bedürfnis nach Individualisierung entgegen, weil ich sag mal, Bundesliga ist um 15.30 Uhr, jetzt mit Ausnahme von den paar Spielen andersrum, und ist ja auch ein bisschen schwierig, dann irgendwie nachzugucken, weil das Ergebnis ja auf irgendeiner Plattform zumindest schon bekannt wird. Habt ihr in die Richtung auch schon Überlegungen angestellt, wie das zukünftig zusammengebracht werden kann?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt mal überlegt, wie Fußball konsumiert wird, ja, oder wie so ein Spieltag konsumiert wird, dann ist ja nur ein Teil davon findet ja im Stadion statt und viel mehr über Mobiltelefone, soziale Medien und so weiter. Und auch hier, und da trägt Technologie in der Tat zu bei, wird ja auch das Fußballerlebnis individualisiert. Ja, also ich kann ja mittlerweile wählen, oder? Welche Kameraperspektiven ich gut finde. Ja, und wir werden dann kommen, dass es für jeden sozusagen zugeschnitten auf die eigene IP-Adresse unterschiedliche Highlights gibt, unterschiedliche Kameraperspektiven, Statistiken, sogar Stadionatmosphäre, dass du wirklich ein individualisiertes Fußballerlebnis schaffst, was du natürlich jetzt nicht im Stadion, sondern irgendwo außerhalb über elektronische Medien verfolgst. Und wenn du jetzt noch den Schritt ins Metaverse machst, kannst du ja auch mit einer VR-Brille da sitzen und deine Kumpels sitzen zumindest virtuell neben dir und schauen sich das Spiel auch an.
Also ist dann ja im Prinzip, also diese Live-Komponente ist es dann, die bestehen bleibt und um die herum dann jetzt gerade beim Beispiel Fußball dann die Zukunft sich auch stricken wird. Oder ist diese, wird sich das, im Prinzip ist ja die Live-Komponente ist ja das Letzte, was das Fernsehen noch so richtig als Alleinstellungsmerkmal hat. Wird das weniger gewichtig werden?
Also ist schon davon auszugehen, dass das Live-Sport-Erlebnis schon so dieses letzte Lagerfeuer bleiben wird. Aber alles drumherum ist natürlich genauso von dieser Individualisierung betroffen. Ja, weil den einen interessiert vielleicht der Celebrity-Aspekt vom Fußball. Ja, und das sieht man ja schon in sozialen Medien, wo was über Ronaldo und Messi berichtet wird. Ja, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Interessensgruppen auch. Ja, und manche interessiert dann wirklich die fußballerische Leistung und weniger das Auftreten des Spielers. Und wiederum andere sagen, ja gut, Fußball sehe ich auch, aber grundsätzlich bin ich an Ballsport interessiert, immer dann, wenn es spannend wird. Und dann werde ich quer über Sportarten einfach sozusagen reingezoomt in Live-Spiele, wo es gerade spannend ist.
Das ist echt mega spannend. Also um es vielleicht für die ZuhörerInnen noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, ist das, was in der Baller League jetzt passiert ist, dass man die letzten 3 Minuten bestimmen kann, zwar noch nicht individuell, aber mit einer Abstimmung ist sozusagen der sachte Einstieg hin, dass es immer individueller wird, wie viel Einfluss ich auch nehmen kann.
Absolut. Und das ist neben Individualisierung so der zweite Megatrend ist Teilhabe. Ja, also gerade auch die jüngeren Generationen, die wollen nicht einfach nur passiv ein Fußballspiel konsumieren, sondern die wollen mitbestimmen. Und genanntes Baller League ist das schon ein gutes Beispiel. Wenn wir mal über den Teich schauen in die USA, gibt es das schon in Form der sogenannten Fan-Controlled Football League, also im American Football, wo die Fans wirklich volle Kontrolle über das Spielgeschehen haben. Ja, und nicht nur Logo, Trainer und Spieler auswählen, sondern bis hin zu Live-Situationen im Spiel abstimmen können darüber, sozusagen, ob jetzt ein Defensive oder Offensive Move gemacht werden soll. Ja, also das ist im Prinzip schon der Schritt 2 und 3 nach Baller League.
Gab es das nicht auch mal im Fußball? Ich verbinde irgendwas mit Fortuna Düsseldorf damit, dass man da mal abstimmen konnte. Oder war da nicht mal irgendwas mit Aufstellung, dass man die Aufstellung mitbestimmen konnte? Ich dachte, dass in Deutschland da irgendwas mal gab. Ist dir da was bekannt?
Also was schon gibt, das war aber außerhalb regulärer Spiele, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, bestimmen konntest oder mit abstimmen konntest, gegen welche Mannschaft ein Freundschaftsspiel gemacht werden sollte oder Logo-Design und solche Dinge. Aber nichts wirklich, sagen wir, was Match-Entscheidendes. Der Unterschied ist, diese Fan-Controlled Football League ist eigens dafür gebaut. Also das ist auch eine Liga wie die Baller League, die in der Halle spielen. Und das ist sozusagen auf diese Fankontrolle direkt ausgelegt. Und das wird dann über eine Blockchain-Lösung partizipierst du wirklich auch nicht nur am Erlebnis, sondern auch kannst dich beteiligen an deiner Lieblingsmannschaft. Ja, und sozusagen der nächste Schritt, der dann kommt, ist, dass du wirklich auch wie ein Shareholder an Preisgeldern und Werbeerlösen beteiligt wirst.
Also im Stadion wäre das dann ja so ein bisschen antike römische Spiele, so Daumen heben und senken auf den Rängen. So. Soll er ausgewechselt werden? Ja oder nein? Und dann, oh, nein.
Ja, aber wäre das denn nicht cool? Du könntest mit abstimmen, wer jetzt den Strafstoß schießen soll? Oder, ja, oder wer
total.
Jetzt eingewechselt wird?
Es ist spannend, wäre das. Und das erinnert mich so ein bisschen an, bei Wer wird Millionär gab es doch immer diese Schalter unter den Sitzen, wo dann das Publikum abstimmen muss. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
Publikum-Joker. Ja.
Genau.
Ja. Endlich wird im Land der 80 Millionen Bundestrainer,
ja, stimmt,
wird's dann auch mal umgesetzt.
Ja, werdet ihr alle mal gehört. Ist doch großartig.
Stimmt, aber
wer dann verschießt, ist doof, ne? Aber
ja,
dann kann man nichts sagen zumindest, ne?
Dann ist es in der Blockchain festgehalten, wer dafür abgestimmt hat, da kann man niemand zurücksagen. Ah, hab ich gleich gewusst.
Ja, das stimmt, ne? Das ist dann nicht mehr wie bei so einer Online-Abstimmung, wo man sich irgendwo in der Masse verstecken kann, ja.
Ja, spannend. Vor allem, wenn man das weiterdenkt jetzt mit Clubmannschaften, da ist es ja relativ leicht vorstellbar und wahrscheinlich auch gar nicht so schwer umzusetzen, wenn man das denn möchte. Ich stelle mir das jetzt auf das Konstrukt Nationalmannschaften nochmal, sagen wir, glaube ich, nochmal ein Level höher, so von der Komplexität, wie man das dann macht.
Gut, technisch ist das Gleiche. Und das ist natürlich in letzter Instanz auch dann wirklich gelebte Demokratie. Ja, wenn die ganzen Bundestrainer in Deutschland dann alle mit abstimmen über die Aufstellung oder über entscheidende Spielszenen, wer irgendwie eine Standardsituation schießen soll, das wäre doch eigentlich...
Dann wäre Merkel halt nicht mal mehr schuld. Das wäre ja auch schon
das. Ja, was machen wir Deutschen denn dann?
Wenn, ja, dann haben wir echt ein Problem.
Wenn wir Schuldige haben. Ich glaube, das ist doch die Hauptfunktion des Bundestrainers.
Du meinst, da werden ganze Nationen zusammenbrechen.
Ja, wo soll man mit der ganzen Schuld hin? Die muss man irgendwo abladen, ne?
Na, bei der Nationalmannschaft ja schon geil. Bei der Kadernominierung geht's ja schon los.
Na klar. Das habe ich übrigens die Jungs da von der Fan-Controlled Football League auch gefragt. Sag mal, wie geht denn ihr damit um, wenn jetzt Fans da einfach aus Jux und Dollerei dann irgendeinen Blödsinn abstimmen? Also das ist schon kuratiert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, wer schießen soll, dann kriegst du Optionen. Ne? Dann kannst du nicht sagen, jetzt Dieter Bodensky soll eingewechselt werden. Sondern also kriegst dann irgendwo vier Optionen von Spielern, die auch auf dem Feld sind und auch sinnvollerweise jetzt, weiß ich, den Strafstoß schießen könnten.
Nicht so wie bei Bürgermeisterwahlen in Deutschland. Da kann man ja einfach irgendeinen Namen draufschreiben und wenn die Person genug Stimmen kriegt, dann ist er auch gewählt.
Genau, ja.
Ja, ja, also ist auf jeden Fall spannend. Wenn wir nochmal zum Stadionerlebnis kommen, ich glaube, Fernseherlebnis haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Beim Stadionerlebnis, da bist du ja jetzt auch recht nah dran an Fortuna Düsseldorf, sowohl als Fan als auch räumlich. Und die haben ja, war es letztes Jahr oder dieses Jahr, dieses Experiment gestartet, dass es keinen Eintritt kostet, der Spielbesuch. Sicherlich auch was euch interessiert hat.
Ja, absolut. Also da waren wir sogar auch eng involviert bei der Ausarbeitung der Idee. Und dieses Fortuna für alle sieht vor, eigentlich die Vision, dass alle Heimspiele frei sind.
Mhm.
Jetzt ist man erstmal gestartet mit drei Freispielen, um überhaupt mal auch die ganzen Prozesse drumherum und die Plattform, die es dafür benötigt, zu testen. Aber die grundsätzliche Idee ist, wenn sich das finanzieren lässt über Sponsoren, dann dahin zu kommen, dass wirklich alle Heimspiele frei sind. Und damit waren sie auch die ersten weltweit, die das in der Profiliga probieren.
Da wurde ja dann auch viel geschrieben, geredet, diskutiert über die Gründe, warum man das macht. Und war ja dann auch viel zu lesen, ja, vielleicht ist es auch, ist natürlich auch cleveres Marketing und so. Was sind denn die Gründe, warum man das macht? Das ist ja jetzt nicht aus der Not raus, glaube ich.
Nein, es ist ja nicht so, dass Fortuna Düsseldorf jetzt wirklich ist, also vergleichsweise ein Zuschauerproblem gehabt hätte.
Ja.
Aber die grundsätzliche Idee geht dahin, zu sagen, ich möchte zunächst mal die Barriere senken, dass jedermann ins Stadion kommen kann. Und das war anfangs auch gar nicht klar, ob der Preis wirklich so ein Hemmschuh ist. Ja, weil die, ich sag mal, die Bundesliga-Preise sind ja auch im internationalen Vergleich noch relativ moderat. Aber trotzdem ist das ein Faktor, ja, der gewisse Menschen davon abhält, ins Stadion zu gehen. Ja, sei es, weil sie es nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Und das Fortuna für alle hat schon dazu geführt, dass einfach auch mal ganz andere Leute ins Stadion kommen und Teil des Stadionerlebnisses werden. Und selbst wenn man die Freispiele rausrechnet, hat die Fortuna mehr Zuschauer gehabt als in der letzten Aufstiegssaison. Also von daher ist auch anzunehmen, dass das schon auch was auslöst, was grundsätzlich mehr Leute ins Stadion treibt.
Gibt's denn sonst noch Individualisierungstendenzen, die, weil wir sind noch beim Blog Individualisierung, dass man aufs Stadionerlebnis übertragen kann, was da noch gibt, was man vielleicht gar nicht als Zukunftstrend erkennt?
Ja gut, da scheinen sich natürlich ein bisschen die Geister, ne? Also wenn du auch das Stadionerlebnis vor Ort kannst du individualisieren, wenn du einen Second Screen hast, ja, wenn du dein Mobile Phone nimmst und dann über so Augmented Reality Applikationen dann dein Spielerlebnis sozusagen um Statistiken, um besondere Effekte und so weiter erweiterst. Ja, aber im Moment musst du dann sozusagen dein Handy rausholen und das dahin halten. Und das ist ja natürlich in dem Sinne kein Stadionerlebnis. Ja, aber wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und auch sehen, dass sich die Hardware weiterentwickelt, dass wir so VR-Brillen irgendwann so wie normale Sonnenbrillen aussehen, dann ist das natürlich was anderes. Dann muss ich ja nicht mein Device noch dahin halten, sondern gucke ich ganz normal durch die Brille und kann dann individuell, die Spielerdaten von den Spielern, die mich interessieren, einblenden. Ja, oder die Highlight-Statistiken, die mich interessieren und so weiter. Und dann sitzen die Leute schon alle zusammen nebeneinander und gucken das Spiel. Aber durch diese Augmented Reality kommen dann individuell Effekte hinzu, die dann auch das Stadionerlebnis individualisieren.
Gibt es denn bei der ganzen Thematik dann Sportarten, die da Dinge schneller umsetzen können oder wollen, so auch aus deiner Erfahrung raus, als andere?
Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Sportarten ist. Sicherlich ist eine Frage mal, wie viel Geld steckt in so einer Sportart, also wie viel Finanzmittel sind auch verfügbar, um ja so Sachen zu testen, auszuprobieren und so weiter. Und es hängt dann stark auch von der Kultur ab. Also ich glaube, gerade jetzt in Deutschland erwarte ich jetzt nicht, dass technische Neuerungen da als erstes ihren Durchbruch haben werden, sondern dass da vielleicht eher anderen Ligen hinterherhinkt. Das ist so eine Mischung, so ganz pauschal kann man jetzt nicht sagen, ja, im Basketball oder im Baseball oder so, da werden die fortschrittlicher sein oder werden wir eher neue Technologien sehen.
Ja, ich dachte jetzt vielleicht nur, dass manche Sportarten aufgrund ihrer Anlage da vielleicht mehr Möglichkeiten haben. Also ich dachte jetzt, oder hätte mir vorstellen können, dass zum Beispiel Hallensport, dass es da vielleicht leichter ist, gerade so mit technischen Geschichten, weil die Felder kleiner sind, weil man begrenzten Raum einfach hat, dass es da vielleicht irgendwie leichter ist.
Okay, das ist natürlich ein Aspekt, ne? Also je mehr Kontrolle du hast über das Spielfeld, umso besser lassen sich so Dinge einsetzen, ne? Das zeigt ja auch, es gibt ja beispielsweise diese so Motion-Tracking-Kameras, ja, also Kameras, die jede Bewegung im Detail erfassen und das dann in individuelle Statistiken umwandeln. Und da war es auch so, ne, dass also die kleineren kontrollierten Umfelder es da eher möglich sind. Heute sind die Kameras auch schon so weit, dass es also keinen Unterschied mehr macht, ob du jetzt in einer Basketballhalle bist oder draußen ein Hockeyfeld hast. Ne?
Wenn wir dann mal von dem Block Individualisierung mehr, wir haben es jetzt schon gestreift, aber noch mehr zum Thema Technologie gehen, gibt's denn... Also ich glaube, den Lion-Fan interessiert da vor allem, wenn ich zu Hause, will ich jetzt wie jetzt gerade Fußball gucke, was ist so in den nächsten 10 Jahren, was könnte da kommen, von dem ich jetzt noch gar nichts ahne, das aber in 10 Jahren völlig normal sein könnte, so auf Technologieseite? Gibt es da Dinge?
Ja, ich meine, künstliche Intelligenz ist ja im Moment in aller Munde. Gerade generative künstliche Intelligenz, die durch Chat-GPT gekommen ist. Und das ist in der Tat etwas, was unsere Welt revolutioniert. Ja, ich meine, in 2 Monaten gab es 100 Millionen ChatGPT-Nutzer. Sowas hat es vorher noch nie gegeben. Also so eine schnelle Verbreitung von einer neuen Technologie. Ich weiß nicht, Netflix hat, glaube ich, 18 Jahre gebraucht, um auf 100 Millionen User zu kommen. Also das heißt, wir sind im Moment schon in einer Phase, die wirklich revolutionär ist. Und das betrifft alle Bereiche, also auch den, sage ich mal, den Fußballfan und wie wir Fußball heute und in Zukunft konsumieren werden. Denn im Wesentlichen basiert eine künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen immer auf Daten. Und je mehr Daten gesammelt werden über das individuelle Bedürfnis, wie ich Fußball gucke, und das verbunden wird mit deinen Verhaltensdaten, umso mehr weiß natürlich die Technologie auch, wen sie da sitzen hat und was die Bedürfnisse sind. Und da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir in Zukunft also ein viel individualisierteres Konsumerlebnis haben werden im Fußball.
Auf der anderen Seite hat das dann natürlich auch einen enormen Vermarktungsaspekt für, sei jetzt mal DFL oder sowas, ne? Wenn man viel passgenauer dann auch, ja, vermarkten kann, Werbung schalten kann. Also es könnte ja dann auch in Richtung gehen, dass die Fernseherlöse nicht mehr das Nonplusultra sind, was man erzielen muss.
Ja, absolut. Also man sagt ja auch, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Und dass wir im Moment oder auch Clubs, Vereine und auch eine DFL noch relativ wenig über den Fan wissen. Ja, zwar geben Clubs aus, also sie haben Millionen oder hunderte Millionen von Followern, aber im Prinzip wissen sie relativ wenig über diese Fans, weil deren Aktivitäten meistens auf Drittplattformen stattgefunden hat. Ja, sei es jetzt auf TikTok oder Instagram oder so, das nutzt den Verein nichts, weil diese Daten haben sie nicht. Und deswegen haben die natürlich ein Interesse daran, eigene Daten, ne, nennt das also First-Party-Data, zu generieren, aus denen ich dann wirklich auch verstehe, wer meine Fans sind und was ich denen zukommen lassen kann. Also da sind wir noch relativ am Anfang, ja.
Aber dann könnte ja auch die Gefahr bestehen, zumindest in Deutschland lebt ja das System noch von der halbwegs solidarischen Aufteilung der Erlöse, dass auch der Punkt zukünftig ein bisschen individualisiert werden kann und dann von mir aus Bayern, Dortmund, wer auch immer die Großen sagen, nee, wir haben jetzt die meisten Daten, wir wollen die auch für uns gewinnbringender umsetzen.
Ja, das auf jeden Fall haben diejenigen Vereine einen Vorteil, die in der Lage sind, die technische Infrastruktur aufzubauen und die Technologie so dann zu nutzen, dass sie auch von ihrer internationalen Fan-Community profitieren und eben da auch Erlösmodelle finden, die dann natürlich einen ganz anderen Hebel haben, als wenn ich das rein in Deutschland mache mit deutschen Fans.
Was schätzt du denn, was das dann für einen Einfluss auf das, ja, den Stadionbesuch bzw. die Einnahmen auch für Vereine aus Stadionbesuchen haben wird? Wird das gleich bleiben, eher mehr, eher weniger wichtig werden?
Ja, das ist interessant. Da gibt es also unterschiedliche Szenarien auch. Also wir haben ja gesehen, nach der Covid-Pandemie ist ja ein regelrechter Run auf jegliche Form von Live-Veranstaltung zu erkennen. Ne? Die Leute sind ja wie verrückt auf Vor-Ort-Erlebnisse. Und da wusste man ja auch nicht, was jetzt ein Covid mit den Menschen macht, ne? Ob es vielleicht auch zum Gegenteil führt, ne? Dass man also jetzt gar nicht mehr gerne auf irgendwie größere öffentliche Veranstaltungen geht. Also da gibt es unterschiedliche Szenarien. Das eine ist, dass dieses Live-Erlebnis nach wie vor seine Relevanz hat und dass das weiter boomt. Ein ganz anderes Szenario ist, dass man sagt, eigentlich sind die Stadien zu groß, auch in Deutschland, und man braucht die Zuschauer im Grunde eigentlich nur für das TV-Erlebnis. Ja, also so ähnlich wie bei einer Baller League. Da geht es ja nicht darum, dass die 1000 Zuschauer, die in der Halle sind, dass die jetzt ein einzigartiges Erlebnis haben, sondern es geht darum, die Atmosphäre zu kreieren, die für ein vernünftiges Streaming-Erlebnis notwendig ist, weil da die Musik spielt.
Ist dann auch so diese ganzen neuartigen Ligen, nenne ich es jetzt mal, Baller League, Icon League, jetzt hat was The Zone, Infinity League oder wie sie alle heißen, ist das dann so die logische Ausprägung des Ganzen?
Also diese neuen Ligen, denkt man, dass das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist sicherlich mal, dass auch neue Zielgruppen damit angesprochen werden. Wenn man sieht bei der Baller League, wer die Teamkapitäne sind, das sind ja Influencer, das sind Streamer, die vor allen Dingen ihre Community ansprechen. Und das ist ja nicht eins zu eins die, sag mal, Fan-Community der Fußball-Bundesliga. Ja, da gibt es sicherlich Überschneidungen, aber das Produkt ist schon eigentlich auch für andere Zielgruppen, die jetzt nicht zwingend jeden Samstag ins Stadion gehen. Und für diese neuen Zielgruppen gibt es dann auch unterschiedliche Anreize. Ja, und was man ja sieht, ist, dass so dieser ganze Entertainment-Aspekt wesentlich wichtiger ist als bei einem normalen Bundesligaspiel. Und also ich denke mal, also sicherlich das eine Mal, dass man für auch neue Zielgruppen das macht. Zweitens, dass Fußball und Entertainment mehr und mehr verschmelzen. Also bei der Infinity League zum Beispiel von The Zone, was ja im Wesentlichen auch keine Liga ist, sondern erstmal ein Einmal-Event. Da treten ja auch bekannte Musiker und so weiter auf. Und ich finde, das zeigt sehr schön, man sagt auch so Konvergenz zu, dass du diese Bereiche, ob ich jetzt Musik, Mode, Sport, Film, dass das immer mehr miteinander verschmelzt und auch sagen wir, neue Triebe erzeugt.
Ja, also ich finde auch, dass bei dieser ganzen Baller League Thematik wird ja auch durchaus kontrovers gerade in der Fußball Community diskutiert. Ich finde, dass da auch manchmal so zwei Aspekte oft so zusammengeworfen werden, von denen ich glaube, dass sie eigentlich gar nicht zusammengehören, weil viele, also in vielen Artikeln und so habe ich auch schon gelesen, ja, The Baller League ist kompletter Schwachsinn, die behaupten irgendwie, man will viel, also Fußball wird viel schnelllebiger konsumiert, keiner guckt es mehr in Spiel an, aber dann machen die hier 8 Stunden lang Stream. Und es gehört für mich irgendwie nicht richtig zusammen, weil die Streaming-Kultur ist das eine und das ist auch das, was du sagst, dass es eben immer wieder unterbrochen wird durch musikalische Geschichten, also einfach mehr Abwechslung da, dann gucken sich auch Leute, jüngere Leute, da auch stundenlang sowas an. Und das zweite ist, dass man eben Fußball nicht mehr unbedingt am Stück Stunde 45 inklusive Halbzeit schauen will. Und das hat man ja bei der Baller League ja auch nicht. Da hast du ja wirklich die kurzen 2x20-Minuten-Spiele. Mhm. Und von daher schließt sich das aus meiner Sicht da gar nicht aus. Ich frage mich nur, ob das dann, also wohin das dann nachher beim Publikum führt. Also ob es dann wirklich diese Doppelung gibt von Leuten, die eigentlich eher konventionell Fußball geguckt haben und jetzt auch viel Baller League gucken oder andersrum. Also ob da die beiden voneinander profitieren oder ob das eher dann nachher abgeschlossen voneinander bleibt. Das finde ich eine spannende Frage.
Ja, das ist genauso. Eine ähnliche Frage ist, welchen Einfluss Technologie wirklich auf das Spiel haben wird und wer sich das anguckt. Und da gibt es auch so Szenarien, ne? Das ist so die Puristen gibt, die wirklich sagen, nee, also ich gucke mein Fußballspiel nur an, wenn da auch überhaupt keine technischen Hilfsmittel eingesetzt werden, also jetzt die auch irgendeinen Einfluss auf die Leistung der Spieler haben. Andere gibt es aber auch, die sagen, ach, das wäre doch ganz cool, wenn die jetzt einen Schuh anhaben, mit der die Fluggeschwindigkeit des Balles irgendwie verdoppelt wird. Ja, also das heißt, der haut dann einen Freistoß mit 200 km/h in die Maschen, das wäre doch richtig spektakulär. Und so kann das durchaus sein, dass es gibt ja nicht den einen Fußballfan, sondern dass es so eben verschiedene Arten von Fans gibt, die auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das ist auch okay.
Das mit dem Schuh in den 200 km/h fand ich ein schönes Beispiel. Man muss sich ja dann schon auch drüber unterhalten, wenn man so, ich sag mal, technische Unterstützung bietet, wie auch immer, beispielsweise mit dem Schuh, wie man dann gewährleistet, dass vor Manipulationen geschützt wird. Weil, sag mal, dann hackt sich jemand in den Schuh, der funktioniert nicht mehr. Nur noch 190 km/h. Was ist denn in die Richtung so, also ist in der Richtung auch was unterwegs, wie man sozusagen die ganze Sicherheitsinfrastruktur gewährleisten könnte?
Ja, solche Fragen, die gehen natürlich dann immer damit einher. Und natürlich ist das ja auch möglich, das abzuschotten, ja, oder Versionen zu schaffen, die dann ja wie in Quarantäne liegen für eine gewisse Zeit und dann aus der Quarantäne geholt werden für ein bestimmtes Spiel. Also, aber das ist eher eine, sagen wir mal, das sind technische Nebenschauplätze. Das glaube ich nicht, dass das jetzt wirklich entscheidend ist. Das wirst du auch schaffen, so weit abzuschirmen, dass sich da keiner jetzt reinhackt und das Live-Spiel dadurch irgendwie beeinflussen kann.
Höchstens vielleicht noch die Abstimmungen, wenn es welche geben sollte.
Den Schuh, genau, wer den Schuh bekommt.
Wer den Schuh bekommt, genau. Oder wer den Elfmeter schießt.
Ja, ich meine, das ist schon, also wenn man dann noch mal weiterschaut, es gibt so so roboterartige Anzüge, ne? Exoskeletons heißen die. Die ziehst du so über und damit kannst du Bewegungen verstärken. Ja, du kannst aber auch, also die werden so im Militär eingesetzt, um so weiß ich, ganz große Lasten zu stemmen oder auch in der Reha, um Leuten wieder Laufen beizubringen und so weiter. Wenn man das mal weiter spinnt, könnten solche Anzüge irgendwann mal dazu führen, dass es gar nicht mehr so entscheidend ist, wer in diesem Anzug steckt, weil der Anzug selber so eine krasse Auswirkung auf die Leistung hat, dass da sogar so Altersunterschiede oder Geschlechtsunterschiede sogar ausgeglichen werden könnten.
Das würde ja dann vielleicht sogar zu noch mehr Individualisierung führen, weil dann hättest du ja, wenn du sagst, es ist egal, wer da drin steht, wenn du dann aber wieder an Vermarktung denkst, dann musst du ja die Person in dem Anzug ja wieder vermarkten.
Ja, klar.
Und weil sonst hast du ja wie Einheitsautos in der Formel 1, wäre das ja dann im Prinzip.
Ja, also wir hatten ja mal was Ähnliches im Schwimmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Hm. Da gab es diese Haifischschuppenart.
Ian Thorpe.
Anzüge. Ja, genau. Und das war 2008, haben die das eingeführt. Und dann hat es in 2 Jahren 130 Rekorde gegeben, Schwimmrekorde, bis man das dann wieder zurückgedreht hat, weil mehr und mehr der Anzug entscheidend war und weniger der Schwimmer an sich. Ne? Und ja klar, also wenn, also Ähnliches wäre dann auch bei so Exoskeletons, wenn die zum Einsatz kämen. Da ist dann immer die Frage wieder, wie gehe ich mit der Technik um Wettbewerbsvorteil zu haben? Und das sehen wir auch. Es gibt dann ja schon Fahrer, die mit dem gleichen Auto schneller sind als andere.
Das Gleiche findet ja gerade auch so ein bisschen im Radsport statt, wo die nächste Generation an Zeitfahrhelmen und wieder anders und wo ja auch die Teams, die viel Geld in Forschung stecken, da ja dann auch immer einen Schritt voraus sind.
Genau, also deswegen ist immer die Frage, was ist technisch möglich, was ist aber im Wettbewerb dann auch erlaubt?
Bei so anderen Zukunftsthemen, wenn man die jetzt mal eher aus gesellschaftlicher Sicht anschaut, zum Beispiel beim Thema selbstfahrende Autos, da gibt es ja auch ein wahnsinnig weites Feld, das wird ja auch alles oder kann alles Konsequenzen haben, die man jetzt noch gar nicht abschätzt. Da gibt es ja dann auch, glaube ich, diesen Ethikrat, der sich dann auch mit so Fragen beschäftigt, was das dann eben für Auswirkungen haben könnte und wie man damit umgeht. Zum Beispiel ist ja da konkret, gibt es ja die Fragestellung, wenn ein selbstfahrendes Auto bremst, weil es halt bremsen muss, dann kann es ja sein, es bremst oder weicht aus und fährt damit aber auch jemanden anderen über den Haufen zum Beispiel. Das heißt, das Auto muss dann quasi irgendwann wissen, welcher Mensch wird priorisiert. Wird jemand Altes priorisiert, wird ein Kind priorisiert, wird ein Tier priorisiert? Lauter solche Sachen. Diese Fragestellung und wie man damit umgeht, finde ich eine extrem spannende, weil auch, glaube ich, ad hoc einfach schwer lösbar. ganz lange Rampe. Gibt es solche wirklich ethische Fragen dann? Wir haben es jetzt ein bisschen mit Wettbewerb schon angespitzt. Aber gibt es sowas dann noch verstärkt in Zukunft, auch im Fußball oder Sport?
Also wir haben ja schon über den Einsatz künstlicher Intelligenz gesprochen und der springende Punkt sind immer die Daten, die verwendet werden. Und wenn wir heute auf einen Bundesligaspieler schauen, dann wird ja schon wirklich, also 360 Grad um den Spieler herum alles erfasst, ne? Also ob das jetzt Schlafdaten sind, Ernährungsdaten, Leistungsdaten aus Training, aus Wettkampf, medizinische Daten, psychologische Daten bis hin zu Mood Data, also wie ist derjenige drauf. Das schafft ja einen gläsernen Athleten. Und für Athleten ist das zunächst mal hilfreich, weil dadurch kann ich natürlich eine sehr individuelle Leistungssteuerung machen und die individuelle Leistung kann ich dadurch erhöhen. Ja, ist ja für einen Sportler erstmal gut. Aber grundsätzlich haben wir als Gesellschaft ja schon die Frage also wie weit geht das, ne? Und wo fangen dann auch Persönlichkeitsrechte an und Datenschutz an? Und wie lösen wir das auf? Ja, natürlich möchte ich von dem Chirurgen, der mich morgen operiert, alles wissen. Ja, damit ich genau wissen, was der gegessen hat, wie der geschlafen hat, wie viele Operationen der schon hatte, ob der gut drauf ist oder nicht.
Wie viel Tiefschlaf war in der Nacht?
Ja, genau, ne? Also wenn er schon irgendwie schlecht, genau, oder wenn er jetzt gerade sich mitten in der Scheidung befindet, macht das ja vielleicht auch, hat das ja doch irgendeinen Einfluss auf das, was er morgen macht. Aber über mich selber möchte ich jetzt nicht alle Daten preisgeben. Ne? Und da kommt man natürlich dann schon auch an so Dilemmasituationen, wie du beschrieben hast bei selbstfahrenden Autos, die auch kein einfaches Ja oder Nein oder links oder rechts umhaben, sondern so einen gesellschaftlichen Diskurs erfordern, dass wir uns darüber verständigen, wie wir das angehen wollen. Und Technologien haben ja keinen Selbstzweck, sondern wir Menschen bestimmen, wo sie von Nutzen sind und wo man Schaden begrenzen muss. Und ja, also ich glaube, dass wir bei diesen ganzen beschriebenen Datenschutz-Persönlichkeitsrechten auch in solche Fragestellungen laufen.
Wie siehst du da die Rolle der Forschung dabei?
Also wenn ich jetzt mal zunächst auf uns schaue, unsere Rolle ist, dass wir Sportvereine, Clubs, Sportorganisationen grundsätzlich versuchen wollen, auf die Zukunft besser vorzubereiten, ja, zukunftsfähig zu werden. Und das macht man, indem man sich ständig mit verschiedenen Zukünften beschäftigt. Weil auch wenn wir nicht vorhersagen können, was passieren wird, ist es trotzdem wie so ein Muskel, den ich trainieren kann. Und wenn dann Veränderungen eintreten und ich einen trainierten Muskel habe, mit dem ich antrete, gehe ich mit der Situation besser um, als wenn ich das nicht habe. Und da sehe ich also auch unseren kleinen Beitrag, den wir vielleicht leisten können.
Gut, dann den Schlusspfiff haben wir schon gehört. Ich würde dann noch auf der Zielgerade noch eine Frage gerne stellen, die mich schon seit Jahren umtreibt. Und ich hoffe, dass du mir vielleicht eine positive Rückmeldung geben kannst.
Beschreibe Druck.
Kann ich später mal, sagen wir mal so in 15 bis 20 Jahren, wenn ich mir da so eine VR-Brille aufsetze, kann ich dann vor meinem Fernseher zu Hause, oder Fernseher brauche ich dann gar nicht mehr, kann ich dann zu Hause in einem Champions-League-Finale mit den zu dem Zeitpunkt den aktuellen Spielerinnen oder Spielern, kann ich da einfach mitspielen? Geht es?
Als Avatar, klar.
Also sportlich wäre das natürlich auch kein Problem. Ich habe nur nicht das Netzwerk, um da...
Sascha, du nicht, nein.
Okay, danke, von dir wollte ich es aber nicht hören. Nein, also ist sowas möglich, dass man natürlich in einem Videospiel, aber dass man dann wirklich... Richtig, also so First-Person-Sicht gibt's natürlich schon bei FIFA oder so, aber dass man das wirklich richtig echt selber mit eigener Bewegung selber laufen und so mitspielen, wird sowas möglich sein?
Ja, absolut. Also da musst du auch nicht, gut, was hast du gesagt, 15, 20 Jahre, das wirst du wahrscheinlich eher haben. Du hast ja schon, also du siehst in vielen Bereichen so digitale Zwillinge, ne, die du erstellst, also beispielsweise von einem Gebäude. Und dann kannst du simulieren, wie viel Stromverbrauch bei welchem Wettereinfluss etc. herrscht. Und diese digitalen Zwillinge von Sportlern auch in Echtzeit Das ist Zukunftsmusik, die gar nicht so weit weg ist. Und wenn du das hast, dann kannst du das ja auch sozusagen mit deinen eigenen Daten modellieren. Ja, dann hättest du so einen Anzug an oder eine Kamera, die dich trackt und die deine Bewegung dann sozusagen in das Spiel auch einbaut. Ja, also das kann man relativ einfach beantworten.
Das heißt, also ich mit VR-Brille im Stadion sitzend auf einem Platz, den ich selber auswählen kann und aufs Spielfeld schauen, das ist wahrscheinlich dann tatsächlich relativ zeitig möglich.
Ja, also das ist ja auch das, wo die, sagen wir mal, auch die großen europäischen Vereine das anstreben, weil da hast du natürlich den Vorteil, dass du nicht durch die Sitze im Stadion limitiert bist, ne? Sondern das sind ja so, wie man sagt, skalierbare Modelle, wo es dann egal ist, ob da eine Milliarde zuschauen oder 25.000. Also das sicherlich. Dann sozusagen deine aktive Einbindung. Da lässt natürlich alles, was sozusagen in Echtzeit passiert auf dem Spielfeld, jetzt schon über Tracking-Daten übertragen. Das siehst du auch schon. Es hat schon Football-Spiele gegeben, die in Roblox mit Roblox-Figuren übertragen wurden in Echtzeit. Und dann musst du noch deine eigene Bewegung da sozusagen reinbringen. Das Einzige, was du nicht haben wirst, ist, dass sie dann auf deine Bewegungen wiederum reagieren. Das wird leider nicht funktionieren.
Ja, verrückt. In Echtzeit. Also es ist so, ich habe schon wieder ganz viele andere Gedanken. So, ich denke gerade so an digitale Ultras, also so ganz so fankulturmäßig stehe ich dann allein im Wohnzimmer mit einer VR-Brille und neben mir sind aber 20.000 in der gelben Wand, Südtribüne. Also es ist wahnsinnig spannend.
Kommt drauf an, was für ein Trikot du dann anhast.
Ja, aber ich glaube, ich da keiner vermöbeln, egal was ich anhabe. Sascha, vielen, vielen Dank. Es war unglaublich interessant.
Ja, ich habe zu Dank für euer Interesse. Ne? Wir sind ja schon jetzt hier fast im Elfmeterschießen. Ne?
Ja. Wir sagen immer so, seit der WM in Katar, da kannst du mit 7-8 Minuten locker durchgehen. Okay, Jonas lag einmal noch verletzt auf dem Boden, da kommst du gut drauf.
Naja, aber dass die simulieren, ne, so viel Zeit bringt, ne? Das ist schon ein bisschen... hat mich sehr gefreut. Also ich hatte mich ja gewundert, als ihr mich eingeladen hattet in euren Podcast, aber hat wirklich Spaß gemacht.
Das freut uns, glaube ich, ganz genauso. Und ja, dann vielen Dank. Vielleicht hört man sich ja eines Tages wieder. Ich glaube, die Themen würden auf jeden Fall nicht ausgehen.
Das denke ich auch, ja.
Alles Gute klar, dir. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.